Pausengespräch. 20 Minuten aus der Semperoper Dresden.
Herzlich willkommen zum Pausengespräch, 20 Minuten aus der Semperoper. Mein Name ist Kai Wessler, ich bin der Produktionsdramaturg der Nase gewesen und ich sitze hier zusammen mit Boris Kofus, dem Hauptdarsteller der Nase, der den Major Kowaljow spielt. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ja.
Wir hatten am Samstag eine großartige Premiere, die Kritiken waren toll, es war ein großer Erfolg. Hättest du damit gerechnet nach den 6 Wochen Probenzeit?
Ach, das ist immer schwer zu sagen, wenn man so tief drinnen in ein Stück ist, dann hat man keinen Abstand. Und ich muss auch sagen, ich denke auch nicht darüber nach, ob das ein Erfolg wird oder so. Ich versuche das zu machen, was der Regisseur will und was ich selber will und versuche das Beste daraus zu machen. Ob es dann ein Erfolg wird oder nicht, das liegt nicht in meiner Hand irgendwie.
Du hast jetzt zum zweiten Mal schon den Kowaljow gesungen. Ich glaube, in Hamburg war das erste Mal. War das von dir eine Wunschpartie oder eine Rolle, die auf merkwürdige Weise zu dir gekommen ist?
Nein, das war schon eine Partie, die mich immer gewünscht haben. Ich habe da mehrere Aufführungen auch gesehen und merkwürdigerweise wurde das immer von tiefen Stimmen gesungen, wo ich nicht verstanden habe, warum die sich und die haben sich dann auch einfach die Noten geändert, wo das so hoch war, weil die Partie liegt wirklich, wirklich sehr, sehr hoch für ein sehr hoher Bariton. Und das habe ich nicht richtig verstanden, warum man einfach so damit umgehen kann. Und ich denke, man soll die Noten singen, die dastehen. Und das war ein Grund, warum ich das unbedingt machen wollen, weil es ist eine gute Partie für mich, weil es sehr, sehr hoch liegt. Und dann finde ich einfach die Oper so skurril und so interessant, dass man es einfach machen muss. Das ist genauso meine Zeit für Oper auch und die Stücke, die ich mag.
Ich kann mir vorstellen, dass es oft mit tiefen Stimmen besetzt wird, weil das so Alberich-Sänger sind, die das machen. Und so diese Charakterbaritöne, die eher tief sind. Und es ist ja was sehr Besonderes bei dir, dass du diese Höhe hast und auch eine sehr schöne Stimme und trotzdem sehr charakteristisch bist.
Ja, also man muss ja versuchen, die Musik gerecht zu werden. Und das, glaube ich, ist bei Schostakowitsch. Er hat ja, muss man leider sagen, wo er das geschrieben hat, absolut keine Ahnung, was eine Stimme kann. Das merkt man ganz deutlich. Weil es gibt ja Unmengen von Tenorpartien, die ja unendlich hoch dort liegen. Also fast unsingbar. Entweder wollte er diese, ich glaube, er wollte diese Karikatur unbedingt haben, dass sie so wahnsinnig hoch ist und schrill klingt und auch bei mir, da ist ja den Text von Gogol, also er hat nichts ausgelassen, glaube ich, weil da sind alle Wörter da und es geht so schnell, dass man es fast nicht machen kann. Deswegen bin ich wahnsinnig froh hier, dass wir das auf Deutsch machen. Ich finde das ganz, ganz wichtig, solche Stücke nicht auf Originalsprache zu machen. Auf Russisch, das bringt gar nicht, weil die Leute sind einfach nur beschäftigt, diesen Textstrom, der da kommt, mitzuverfolgen. Und hier hat man auf jeden Fall eine Chance, dass man etwas versteht von das, was gesprochen wird. Man glaubt, man versteht nicht alles, weil es einfach so schnell geht. Aber es ist wichtig, dass das auf Deutsch ist. Und das war auch in Hamburg auf Deutsch, auf meinen Wunsch, weil der Kent Nagano wollte das auf Russisch machen. Und ich habe das also durchgeboxt, dass es auf Deutsch wird. Und das hat sich auch gezeigt, dass es viel, viel besser funktioniert.
Ja, wir hatten auch bei der Vorbereitung mit Peter Konvitschny das Gefühl, wenn man das auf Russisch macht, dann klingt auch die Musik russisch. Und in dem Moment, wo man es auf Deutsch macht, oder wir haben auf Englisch eine Aufführung gehört, wirkt es viel moderner und viel rückt uns viel näher.
Das kann schon sein, das kann ich eigentlich nicht richtig sagen, aber also ich finde schon, dass man russische Wurzeln in der Musik schon erkennt, auch jetzt, wo wir das auf Deutsch alleine, das Vorspiel ist so wahnsinnig konstruiert und so wahnsinnig russisch, wenn man die Schule kennt da, von da, wo es herkommt, dann sagt man sofort, naja, es ist natürlich diese Art von Musik.
Dass der Kowaljow so hoch ist, liegt vielleicht auch daran, der ist ja in höchsten Nöten auf eine Weise. Also es gibt eine ganz skurrile Reise durch Institutionen, die er macht auf der Jagd nach seiner Nase, fast so ein kafkaeskes Labyrinth.
Ja, das kann man schon sagen, dass es so ist. Aber trotzdem hat er ja, also was ich, was ich am meisten eigentlich mag in der Aufführung und jedes Mal, wenn ich die Rolle singe, ist eigentlich der Schluss vom ersten Teil, wo er wirklich allein mit sich selber ist und sich beklagt, dass ein Mensch ohne Nase überhaupt nichts wert ist. Also er wird nicht wertgeschätzt, er wird nicht einmal gesehen ohne Nase. Und das ist wahnsinnig toll von Schostakowitsch geschrieben. Das ist wie ein Lied, ganz leises Orchester und man kann da wirklich alle Gefühlsregister benutzen da und das finde ich toll zu machen. Dann kommt der andere Teil von der Musik ist das Maschinenhafte, wo es einfach über Stock und Stein geht mit wechselnden Taktarten die ganze Zeit und da ist keine Zeit für Nuancen, da muss man einfach sich hineinhängen und so gut wie möglich da durchkommen.
Dieser Schluss vor der Pause, das ist ja auch eigentlich die berührendste Stelle, wo uns dieser Kowaljow am nächsten kommt und wo wir ein bisschen Mitleid mit ihm haben, würde ich sagen.
Das finde ich auch. Also das ist ja, man muss da ein bisschen aufpassen, dass man dass man nicht so mitleidserregend ist. Ich hoffe, dass ich das auch schaffe, dass ich das nicht, weil er beklagt sich eigentlich und er, ich glaube, er möchte da kein Mitleid haben. Das ist das Unverständliche dabei, dass sowas passieren kann. Das kann doch nicht einfach sein, dass eine Nase verschwindet über Nacht. Und er möchte eigentlich allen, also Publikum, die sagen ja zum Glück nichts dort. Also das ist kein Dialog. Aber er will allen überzeugen, dass es einfach nicht richtig ist so.
Ja, und das hat die philosophische Tiefe. Was ist ein Mensch überhaupt noch ohne die Nase?
Ja.
Denn wenn wir keine Nase haben, dann blickt man mitten im Gesicht in ein Loch hinein.
Ja.
Und das ist eine Art von Entmenschlichung.
Ja, das sehen wir auch in den anderen Szenen. Also die Leute nehmen ihn gar nicht wahr ohne Nase. Er ist nicht da einfach. Mhm. Und da ist was, also natürlich ist was unglaublich Komisches dabei, aber auch tief Trauriges.
Mhm. Ist dieser Kowaljow dir sympathisch in seiner Not?
Ich finde eigentlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe da ein bisschen über nachgedacht, weil er ist eigentlich vom Anfang an, glaube ich, ein unsympathischer Mensch, der sehr bedacht ist auf, was die anderen Leute über ihn sagen und dass er verkehrt mit den richtigen Leuten. Die müssen auf jeden Fall viel mehr sein als ihm, also vom Rang her. Sonst ist es uninteressant für ihn. Wenn er also mit einem Schuhputzer oder so irgendwas würde, mit denen würde er nie was zu tun haben. Die müssen im Rang über ihn sein, dass er sich ein bisschen so hineinschleichen und hineinschleimen kann bei denen. Da glaube ich, ist das sehr gut. Dann passiert halt diese Sache, dass er die Nase verliert. Und es wird ihm klar, dass er eigentlich ein absoluter Nichts ist. Auch, also natürlich jetzt auch ohne Nase, aber vielleicht auch mit der Nase. Und ich glaube, das wird ihm eigentlich klar, dass er das ganze Leben vielleicht den falschen Weg gegangen sind. Das Problem ist nur, wenn er die Nase bekommt wieder, ändert das ihn überhaupt nicht. Und das ist das Tragische dabei. Er wird eigentlich noch viel schlimmer und viel überheblicher. Und ich glaube, also es ist schwer zu deuten, was Schostakowitsch meint mit dem Schluss dort. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Schostakowitsch das auch so gemeint hat. Also wenn eine so erniedrigt wird, dass er die Nase verliert, er kriegt die wieder zurück und lernt nichts dabei, naja, dann muss es auch so ausgehen.
Das ist so eine Anti-Oper. Ne? Wir haben immer die Hoffnung, dass jemand durch Erleiden eines schlimmen Schicksals oder auch, dass wir dadurch, dass wir schlimme Schicksale zeigen, Menschen besser machen, weil sie daraus eine Lehre ziehen. Und hier wird eigentlich vorgeführt, das Gegenteil ist der Fall.
Das glaube ich auch. Also so sehe ich das auch. Und das ist eigentlich das tief Tragische bei dem ganzen Stück. Es ist ja, also man muss bedenken, es ist ein Stück, das dauert nicht einmal 1,5 Stunden. Und es ist kürzer als Salome, aber es sagt viel mehr aus als zum Beispiel eine Salome, weil da ist so viele Facetten hier in dem Stück. Also das Traurige ist ja, wenn Schostakowitsch so weitergeschrieben hätte, was hätte er dann schaffen können? Er wurde ja sowas von gezähmt durch die durch das ganze System danach, dass er einfach ordnungsgerecht Stücke schreiben müsste. Es wäre interessant zu sehen, wenn er zum Beispiel ganz woanders aufgewachsen wäre, was oder geflüchtet wäre, was wäre dann passiert mit seiner Musik?
Es gibt ein paar Opernprojekte, von denen wir wissen, und auch welche aus diesen absurden Schriftstellerumfelden, also Daniel Harms und dieses Umfeld, da hatte er mehrere Pläne und das wäre total spannend geworden, was daraus geworden wäre.
Ja, aber da wurde ja ein Deckel draufgelegt von Stalin, ja, war nicht zu machen. Also da war absolut, aber man weiß auch nicht, also Prokofjew ist ja weggegangen, konnte überhaupt nicht schreiben da in seinem Exil in Frankreich und müsste zurück. Und also ich meine, wer weiß, die Russen sind schon sehr speziell in dem Fall. Die sind sehr, also so heimatgebunden in ihr Gedanken. Also.
Ja, und Schostakowitsch war ein sowjetischer Komponist. Also er war aufgewachsen in dieser Gesellschaft. Und auch die Reibung damit war vielleicht eine Kraft für eine Quelle für die Kraft, die Musik hat.
Ja, das ist schon richtig.
Es gibt diese irren instrumentalen Zwischenspiele und du spielst die alle durch. Ich habe auf der Probe oft gedacht, oh mein Gott, wie oft können wir das jetzt noch proben, weil wir dich schweißüberströmt auf der Probe gesehen haben. Du stellst dich einer Rolle komplett zur Verfügung, vom ersten Tag an, wie ich das selten erlebt habe auf Proben. Machst du das immer? Hältst du das immer so durch?
Ja, also jetzt kenne ich natürlich auch Peter sehr gut und weiß, was er erwartet und er weiß auch, was er in mir hat. Also es genügt, dass er sagt, er stellt sich so und so was vor. Also die Körpersprache und solche Sachen, das muss ich selber machen, das weiß er auch, dass ich kann. Und da muss ich halten. Ich kenne ihn ja, wir kennen uns ja seit Ewigkeiten jetzt. Und ich muss ganz viele Sachen ausprobieren. Und da brauche ich natürlich ihm zu sagen, das andere war besser und das war besser. Und also ich brauche so einen roten Faden, weil ich habe ja immer auf alle Proben 600 Ideen. Also die kommen immer ganz schnell bei mir, das ist gar kein Problem. Ich brauche nur jemanden, der die ein bisschen ordnen muss. So.
Ich habe das Gefühl, du probierst auch alles aus oder du möchtest alles ausprobieren.
Klar. Also man kann, der kommt da und das, wenn man was macht, dann kommt plötzlich ein anderer Gedanke und den muss ich sofort ausprobieren dann. Und dann kann man sagen, vielleicht nicht so, vielleicht so, vielleicht so. Und es ist auch ganz gut, dass man bei verschiedenen Versionen bleibt ein Weilchen, bis man sich festlegt auf irgendwas. Also so mache ich das meistens.
Du hast ja sehr oft so exzentrische, etwas schwierige Rollen gespielt. Kommen diese Rollen zu dir oder suchst du dir solche Charaktere auf der Bühne?
Ach, ich weiß es nicht. Also ich denke, also die Leute, die mich kennen jetzt, weil ich ja auch jetzt also 35 Jahre singe und mich auch in der letzten 10, 15 Jahren auf solche schwierige, merkwürdige Rollen, die niemand eigentlich singen möchte, mich spezialisiert habe, dann glaube ich, dass jedes Theater, wenn die so ein Stück machen wollen, sagen, wir fragen doch den Skofus da. Und das war auch so. Also ich habe ja vor ein paar Jahren in München Karl den V. von Krennic gemacht, zum Beispiel ein Stück, das niemand singt. Und solche Stücke kommen immer. Also und auch so ein Stück wie die Nase, die ja jetzt mehr und mehr kommt in den verschiedenen Häusern. Mhm. Vor 15, 20 Jahren war das unerhört, dass man das Stück überhaupt machen würde.
Ja, es gab jetzt, glaube ich, 5 Aufführungen in den letzten Jahren allein im deutschsprachigen Raum, die alle sehr unterschiedlich waren und auch sehr unterschiedlich mit der Sprache umgegangen sind und mit der politischen Absicht dieses Stückes.
Ja, das ist ja auch sehr wichtig. Und man muss sagen, bis vor einigen Jahren war in der Partitur so wahnsinnig viele Fehler drin, dass man es fast nicht machen konnte, weil es war lauter Fehler. Mhm. Die sind dann endlich mal korrigiert worden mit dieser neuen Schostakowitsch-Ausgabe, was gekommen ist jetzt endlich mal, weil das war jeder Verleger hat sich die Freiheit genommen, da irgendwas hineinzuschreiben, weil er gedacht hat, das kann nicht sein, dass Schostakowitsch das so meint, dass man da ein Ses hat und da steht ein C. Nein, das muss natürlich das Gleiche sein. Und genau das ist es nicht.
Du hast vorhin gesagt, es sind so wahnsinnig viel, es ist wahnsinnig viel Text, die Musik ist sehr hoch. Ich habe dich aber kein einziges Mal auf der Probe sagen hören, das und das kann ich jetzt nicht spielen, weil ich das und das zu singen habe. Ja. Ist es für dich eine Einheit oder gibt es solche Momente, wo das in Konflikt tritt?
Nein, also man muss natürlich immer versuchen, dass man auch körperlich so dahin kommt, dass man das singen kann. Aber also die Rolle geht voraus für mich. Also ein Sänger, der da steht und sagt, nein, das kann ich nicht, weil ich muss ja singen und so, der soll zu Hause bleiben. Also das ist nicht mein Tasse Tee.
Es haben mir ganz viele Kollegen in den letzten Tagen gesagt, für sie waren die tollsten Momente in der Inszenierung, wenn du alleine auf der Bühne bist. Mhm. Also dieses Zwischenspiel mit dem irren Galopp, auch die Szene mit den beiden Geheimdiensten und vor allem der Schluss, wenn du mit diesen beiden schwarzen Nasen jonglierst. Kann man Charisma oder Bühnenpräsenz eigentlich lernen? Wie füllt man so ein großes Haus, so eine große Bühne alleine?
Das glaube ich nicht. Also entweder man hat es oder man hat es nicht. Und ich sehe auch, also ich unterrichte ja sehr viel hier in letzter Zeit und ich sehe, wenn ich Leute unterrichte, man sieht sofort, wenn jemand irgendwas hat, eine Ausstrahlung, irgendwas will mit das, was er macht oder sie, was sie damit macht, das sieht man sofort. Ich hätte gern Konvitschny gesehen mit einem Sänger, der nichts angeboten hätte hier zum Beispiel. Das wäre vielleicht, es ist immer ein Nehmen und Geben hier in dem Beruf. Sonst sehe ich das absolut. Es kann nicht sein, dass man kommt zur ersten Probe und sagt, ja, bitte inszenier mich. Man muss schon selber was mitbringen auch. Man muss auch selber überlegt haben, wie sieht man das, wie könnte man das. Also ich kriege immer die besten, komischerweise die besten Einfälle, wenn ich im Fitnesscenter bin. Ich weiß nicht warum, aber da kommen mir alle Einfälle so. Ich glaube, das war mal so monotonisch irgendwas macht, dann kommen super Einfälle, dass ich sage, ah, das muss ich sofort bei der Probe am Abend, muss ich das mal ausprobieren.
Ne, weil man auch nicht drüber nachdenkt, was könnte ich machen, sondern im Fitnessstudio so ein bisschen loslässt und ja, der Körper was ganz was Eigenes macht.
Ich weiß es nicht, aber da kommen mir immer, wenn ich auf dem Fahrrad oder irgendwas sitze, dann kommen mir immer ganz viele Ideen.
Ja, aber es war sehr beeindruckend zu sehen, bei den Proben, dass du zwar Ideen hast, dass du aber immer durchlässig bist für Reaktionen des Regisseurs und auch der Mitspieler.
Nein, das muss ja sein. Man kann ja nicht kommen. Also dann braucht man ja keinen Regisseur und sagen, also sag mir, wo ich reinkomme und wo ich rausgehe. Das ist ja so. Das geht ja nicht. Also es muss natürlich abgesprochen werden. Aber ich meine, man lernt mit der Zeit, finde ich, es ist ja oft eine Reihe von den gleichen Regisseuren, mit denen man arbeitet. Also wirklich super Regisseuren, mit denen ich arbeite, wie Stefan Herheim, Klaus Guth, Christoph Loy und solche Sachen und Peter eben auch. Und man stellt sich auf den, ich weiß, was für eine Körpersprache die verschiedene Regisseure wünschen. Das ist nicht so, dass ich mit meiner eigenen, ich spiele das mal so. Ich weiß, was die gerne sehen wollen. Und da muss man sich auf jeden Regisseur einstellen und sagen, ah, jetzt ist Stefan, also dann spiele ich eher so. Weil das ist so sein Stil. Dann ist es Klaus, dann muss ich so spielen, weil das ist sein Stil und so weiter. Also das weiß ich jetzt. Man muss sich auf jeden Regisseur einstellen.
Hast du jemals das Gefühl, dann kommst du selber nicht mehr vor?
Nein, absolut nicht, weil es sind ja meine Ideen, die meisten.
Ja, es gab einen sehr schönen Moment auch bei den Proben, als du als Darsteller gespürt hast, die Rolle ist jetzt an dem und dem Punkt und jetzt habe ich eine Idee dazu, wie die Geschichte zu Ende gehen muss.
Ja.
Das fand ich auch sehr beeindruckend, wie du das artikuliert hast, zu sagen, ich spüre jetzt, der ist jetzt, dieser Kowalow ist jetzt so und so geworden durch den Probenprozess. Ja, ja.
Nein, aber das war nicht möglich. Also wie das Konzept war, das wurde dann, und das hat mich ein bisschen gewundert, muss ich ehrlich sagen, das wurde dann viel zu verharmlost. Und das finde ich nicht. Wir müssen diesen Charakter bis zum Ende zeigen. Wenn das so ein bisschen so ein Happy End wird, passt mit dem Stück überhaupt nicht. Also,
du hast vorhin gesagt, du bist seit 34 Jahren auf der Bühne. Es ist eine lange Karriere. Wenn du unterrichtest, gibst du jungen Sängern Tipps, wie man so lange in dem Beruf bleiben kann?
Also wenn ich unterrichte, dann habe ich natürlich immer ein technisches Aspekt, was ich immer bei Sängern sehr, sehr wichtig finde. Mhm. Und ich unterrichte sehr technisch aus, weil das ist das Erste, was einfach sitzen muss. Die Technik muss da sein, dass man nicht darüber nachdenken muss, wenn man plötzlich in eine schwierige Situation steht. Und das Zweite ist natürlich, dass ich immer jeden rate, also man kann alle Leuten raten, was man will, aber ich rate immer die Leute, die ein bisschen Talent haben, sucht euch ein Haus, wo ihr eine feste Anstellung am Anfang bekommt. Fang nicht an mit das umreißende Zirkus, was ich jetzt schon seit, was weiß ich, mehr als 28 Jahren machen, weil das hält man nicht durch. Und ich kann mich genau erinnern, auch also wo ich angefangen habe in Wien, das war 88 mit einer sehr erfolgreichen Don Giovanni auf Deutsch in der Volksoper damals. Da war der Eberhard Wächter Direktor. Mhm. Also ein super Sänger.
Auch gut, ein Bariton.
Ja, super Sänger. Und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Und ich kann mich erinnern, nach der Premiere, dann kamen alle möglichen Angebote, also zum Beispiel einen neuen Don Giovanni von Abbado. Und ich habe natürlich, wow, das ist ja fantastisch. Und der Eberhard Wächter gesagt, nein, kommt nicht in Frage. Sie sind hier engagiert und sie bleiben hier. Und ich war natürlich stinkesauer, aber er hat so absolut recht gehabt. Absolut. Wenn ich damit angefangen hätte, das Herumreißende und auf viel zu großen Bühnen zu singen, viel zu früh, dann wäre ich heute nicht hier, wo ich bin.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich höre auch die Pausenklingel. Und wir gehen wieder rein. Bo, ich freue mich sehr auf die Vorstellung, die wir noch zusammen erleben. Und du bist dann nächste Spielzeit hier als Mandrika bei Arabella zu Gast. Danke für das Gespräch.
Bitteschön.